ich sage immer dann, gut, dann schaltet um oder wie auch immer. Also ich glaube, man kann's, so, kannst du es jedem recht machen, sag mal ehrlich.
Einen schönen guten Tag aus Dortmund. Wisst ihr, was wir heute machen, mein lieber Fußball? Wir drehen den Spieß mal um. Einer, der sonst immer Fragen stellt und durch seine Sendung führt, der darf sich jetzt mal zurücklehnen und muss nichts im Blick haben von wegen Ablauf oder welches Thema und wie lange noch. Das macht er nämlich seit über 5 Jahren jeden Sonntag im Doppelpass bei Sport1. So, und dass er mal der teuerste Bundesliga-Transfer aller Zeiten auch war und Bayern-Kapitän und überhaupt bei echt spannenden Vereinen gespielt hat, das wissen ein paar der Jüngeren vielleicht gar nicht mehr. Aber wer das alles weiß, das ist natürlich Laura Papendieck. Und die fasst ihren geschätzten Doppelpass-Kollegen jetzt einmal ganz kurz quasi an unserem Dopaphon für uns zusammen.
Unser lieber Fußballstar heute ist natürlich einer meiner absoluten Lieblingskollegen. Aber er ist noch viel mehr als das. Bei Arminia Bielefeld gelang ihm als 20-Jähriger sein Bundesliga-Debüt. Eher schlecht als recht. Nach dem 0-3 gegen Schalke über 90 Minuten kam er nur noch zu 3 Kurzeinsätzen und stieg dann auch noch mit der Arminia in die zweite Liga ab. Doch nur ein Jahr später ging es dann richtig los. Wechsel zum BVB. 6 Jahre unumstrittener Stammspieler und 1989, als ich übrigens geboren wurde, sogar DFB-Pokalsieger mit Mannschaftskameraden wie Michael Zorc, Andi Möller oder Nobby Dickel. Das ganz große Titelsammeln begann aber erst beim FC Bayern. Noch 2-mal Pokalsieger, 3-mal Deutscher Meister und 1996 UEFA-Pokalsieger. Mit Olli Kahn, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann und unter Franz Beckenbauer. Die Karrierekrönung 1996, Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft. Warum er ein Angebot des FC Liverpool ablehnte, welche Probleme ihm der große Druck bei den Bayern bereitete und was er als Spieler über Sendungen wie den Doppelpass dachte, das verrät uns jetzt der Mann, der sich längst selbst eine lebende Doppelpass-Legende nennen darf. Regler hoch für Thomas Helmer.
Lieber Thomas oder Helmes, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich grüße dich.
Ja, hallo Tobi, grüße dich auch.
Helmes, woher kommt das eigentlich? Das kennt man nur in der Branche, glaube ich, so richtig. Nach draußen ist das nicht
bekannt. Na, relativ einfach. Ich glaube, wir hatten damals in der Mannschaft 3 oder 4, die den tollen Vornamen Thomas hatten. Es gab scheinbar keinen anderen. Und dann musste der Trainer ja irgendwie, wenn er mal Thomas gerufen hat, haben sich alle 4 umgedreht.
In welcher Mannschaft
oder eben auch nicht.
Weißt du, in welcher Mannschaft das war? Oder?
Na gut, das muss ja Bayern gewesen sein, glaube ich.
Ach so, also da entstand.
Thomas Strunz, Thomas Berthold, den dritten, nee, habe ich jetzt vergessen. Und meine Wenigkeit auf jeden Fall. War das dann so. Also mussten sie irgendwie andere Namen haben. Und ja. Und
dann ist dann Helmes geworden.
Ja, auch sehr... Ach, einfallsreich.
Ne? Ja, aber hat sich gehalten bis heute, ne? Also wenn man so im Umkreis beim Doppelpass ist, bei den Produktionen immer Helm ist hier, Helm ist da.
Nee, ich finde Helm ist ja auch besser als, ich mag zum Beispiel nicht Tommy, ne? Oder also. Weißt du, weil ich gerade auch zu dir gesagt habe, Tobi, diese Verniedlichung. Nee, auf Tommy habe ich nie gehört, also deswegen ist Helmes. Helmut gibt es übrigens auch noch, Helmut.
Helmut gibt es auch?
Helmut war in Dortmund dann immer, ja, haben die Jungs immer gesagt, Helmut.
Ach, guck mal.
Ja. Also die beiden gibt's.
Dortmund ist das Stichwort. Wir sind im Deutschen Fußballmuseum, wo du echt relativ regelmäßig den Fantalk für Sport1 auch moderierst. Im Grunde auch schon eine Institution der Fantalk. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass bis zu 1 Million Leute da zugucken, obwohl ja eigentlich gar keine Spielszenen zu sehen sind. Kannst du dir das erklären? Fußballbegeisterung oder?
Ja, ich hoffe mal, dass es in erster Linie das ist natürlich. Und wenn da natürlich wieder in einer Runde sitzen. Ich meine, du warst auch schon oft genug dabei, ne? Oder? Ja. Wie ist das für dich? Ne? Das ist doch irgendwie...
Ja, wir sehen ja alles, ne? Also es ist eigentlich ein cooles Fußballgucken unter Freunden, Gleichgesinnten, Fußballverrückten. Ne? Aber dass uns dabei zugeschaut wird, ist irgendwie... Und dann echt viele einschalten so, ne? Also
es ist... Na, ich glaube, natürlich nicht die Spielszenen, logischerweise, die es nicht gibt. Es sind die Diskussionen einfach dann auch, ne? Über diese Szene, über den Verein. Wenn man Fan von bestimmten Verein ist, dann in der Champions League gerade auch noch was ganz Besonderes ist, dann guckt man sich das einfach an. Ich denke, das ist der Reiz.
Das stimmt, also im Grunde ein Fußball-Talk, wo dann aber trotzdem Hadi in der Runde, der auf die Torrakete haut oder auf die Torglocke, sodass man nichts verpasst.
Wenn er Glück hat, haut er drauf. Wenn Mario neben ihm sitzt, zum Beispiel Mario Basler, dann haut Mario drauf. Also das
auf Hadi.
Auf Hadi und auf den Buzzer. Buzzer heißt es, ja.
Genau, stimmt. Wenn du hier nach Dortmund reinfährst, weil ich das auch gerade wieder erlebt habe, so das Westfalenstadion, also Signal Iduna Park, da liegen siehst, macht das was mit dir nach wie vor?
Ja, machen ist das vielleicht das falsche Wort, aber natürlich kommen Erinnerungen hoch, sagen wir es mal so. Mhm. Weißt du, du denkst einfach nur, Mensch, ey, erstmal ist es echt ein geiles Stadion, richtig geiles Stadion, war es immer schon. Zu meiner Zeit waren die Ecken, glaube ich, noch nicht zu, ne? Und jetzt ist es natürlich noch ein bisschen größer, aber diese Südtribüne, die Süd ist natürlich, wenn du da gespielt hast, also für Borussia Dortmund, das Ganze kannst du auch nicht toppen. Habe ich nie, auch international, glaube ich, nie erlebt sonst.
So in der Form. Mit der Bitte um keine politisch korrekte Antwort. Fühlst du dich eher mit dem...
Sagst du mir.
Fühlst du dich eher mit dem BVB verbunden oder mit den Bayern? Du hast ja lustigerweise für beide, glaube ich, sogar die gleiche Anzahl an Spielen. 190, 191, sowas, hatte ich mal nachgeschaut.
Jeweils ja, es hält sich die Waage. Ja.
Jeweils sechs Jahre.
Wusste ich aber auch nicht. Irgendwann hat das jemand gesagt. Ich glaube, ein Spiel mehr für die Bayern.
Ja, genau. Ja, ja, ja.
Warum auch immer, wahrscheinlich dann gegen Dortmund. Nein, Quatsch.
Schlägt der Pegel in deinem Herzen auch dieses eine Spiel mehr Richtung Bayern, wenn du dich entscheiden müsstest, zu welchem Schal du greifst?
Nein, ich sag's mal anders. Du wolltest ja nicht politisch korrekt Antwort haben, aber ich habe WhatsApp-Gruppen, kennst du ja auch. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wie viele du hast. Ne?
Eine, Family.
Ja, siehst du. Aber ich habe eine, die heißt Mannschaftslunch. Und das sind natürlich fast alle meine alten Jungs hier aus Dortmund. Das muss ich sagen. Also da kommt Michael Rummenigge, Nobby Dickel. Und ich bin teilweise schon, weil ich ja in Hamburg wohne seit fast 19 Jahren jetzt sogar schon, fahre ich dann runter, wir treffen uns nur zum Mittagessen, quatschen 3 Stunden. Also essen natürlich auch, logischerweise, quatschen, wollen wissen, wie es jedem geht, was er gerade macht. Und also Michael Lusch nochmal, Günter Kutowski, also es gibt noch mehr.
Ach, krass.
Und damals unser, mein lieber Bombi, unser Busfahrer Hartmut Wiegand, damals der Geschäftsführer Hansi Wüst, also das ist eine illustre Gesellschaft, Knut Reinhardt, ich komme jetzt nicht auf alle, aber wir sind so 18 und wenn so 10 kommen, einfach sich mal wieder zu sehen, darüber zu reden, kann natürlich auch an der Entfernung liegen. Hamburg, Dortmund ist nicht ganz so weit wie Hamburg, München, aber deswegen würde ich sagen, zu den alten Jungs zumindest habe ich noch einen ganz besonderen Draht und das macht immer Spaß. Ich freue mich da echt immer drauf.
Das zeugt ja schon auch von einer Verbundenheit, die ihr natürlich auch dann mit dem Thema BVB und dem Verein nach wie vor.
Ja,
Traditionsmannschaft hast du auch, spielst du auch, ne? Oder hast du?
Spielen wäre zu viel gesagt. Ich bin dabei.
Ja, okay.
Das ist immer so lustig, wenn du mich in Hamburg sehen würdest, ne? Wenn ich mal laufe oder wenn ich mal laufen kann, ne? Oder mich zwinge zu laufen, so jetzt habe ich es endlich, mache ich das natürlich ganz gerne immer mit den, weil ich vom BVB, von den Allstars oder wie man die nennt, also es gibt ja zwei Mannschaften, also nicht die Legenden, die Jüngeren, sondern noch die Älteren, also, so mit Frank Mill und lieber Frankie, bitte nicht böse sein. Dann laufe ich durch Hamburg natürlich mit Dortmund, ne? Klamotten. Dann gucken mich immer alle an und es kommt die, weiß ich mal, meine wirklich Freunde, weil die immer zu uns kommen, von der Müllabfuhr, weil ich finde, die machen einen super Job und sagen, was ist denn mit dir wieder los heute? Ne? Und so weiter. Dann sage ich, ja, Entschuldigung. Also Dortmund hat gewonnen, also laufe ich dann mit Dortmund. Sachen wirklich dann. Nicht um die Alster, die andere Richtung, damit mir nicht so viele sehen.
Okay, ja gut.
Also mein Laufstil nicht sehen, nicht wegen Dortmund, sondern wegen meines
In Hamburg Laufstil. Erwarten Sie natürlich eher einen HSV oder vielleicht einen St. Pauli.
Ja, aber da kannst du gut argumentieren, im Moment natürlich noch. Ich rede gerade von Champions League hier und nicht.
Okay.
Ja.
Ist dir der BVB tatsächlich näher als die Bayern aufgrund von solchen Kleinigkeiten auch?
Aber näher kann man nicht sagen, aber als ich nach Dortmund kam, war das natürlich damals wirklich auch noch viel familiärer. Ne? Anders als bei den Bayern natürlich auch schon in der damaligen Zeit oder in den 90er Jahren war es bei den Bayern auch schon so gewinnen, gewinnen, gewinnen. Also das ist eine andere Situation. Also, okay. In Dortmund durftest du auch mal verlieren. Ich glaube, das ist gerade das Problem zum Beispiel, wenn wir nach Schalke gucken. Ne? Die Fans hier im Ruhrpott, die wollen einfach nur, dass sie das Gefühl haben, du gibst alles.
Mhm.
Du kannst auch mal einen Fehler machen und so weiter und so fort. Ne? Du kannst auch verlieren, aber sie wollen einfach... wie hat das jemand gesagt, dass du mal lochst oder wie auch immer das heißen mag.
Ja.
Und das war in Dortmund genauso. Ne? Und da haben wir natürlich auch Spiele verloren. Und das konntest du dir aber damals leisten. Das war ein bisschen entspannter. Natürlich wolltest du nicht verlieren, ist ja ganz klar.
Mhm.
Aber das ist natürlich bei Bayern ganz anders. Auch damals schon.
Stimmt es, dass deine Mutter dich versucht hat, zum Bayern-Fan so ein bisschen zu erziehen? Oder hast du überhaupt eine Chance gehabt, da rauszukommen?
Ich habe keine Chance gehabt, übrigens.
Sie war Ultra.
Entschuldige, dass ich unterbreche. Bitte?
Sie war ein Ultra der Bayern?
Quasi. Ja, sie behauptet ja auch immer noch, ich wollte unbedingt Fußball spielen. Ich behaupte, sie hat den Ball immer schon in meine Wiege geschmissen oder was auch immer das so war oder Wippe oder keine Ahnung. Und also sie war totaler oder ist nicht wahr. Sie ist immer noch totaler Bayern-Fan, das muss man sagen. Also ihre Idole waren dann Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge und sie hat dann, und das werde ich natürlich nicht vergessen, damals gab es ja eine Video auf, nee, das weißt du nicht, da bist du zu jung für, aber viele andere wissen vielleicht. Damals gab es ja noch nicht, wie viele Trikots in der Saison? Nee, es gab nur eins. Es gab nur eins im Prinzip. Und meine Mutter hat immer versucht, wo wir nicht viel Geld hatten, mir wirklich dieses Bayern-Trikot zu besorgen. Ne? Das musste ich dann noch anziehen. Also, da war sie schon, hat verzichtet zu ihren Gunsten auf irgendwelche anderen Sachen, aber hat gesagt, nee, das Trikot. Ach, das war nicht ganz so teuer übrigens wie heute, aber trotzdem hat sie es gemacht.
Und dann muss es für sie ja das Größte gewesen sein, als du sie dann irgendwann wahrscheinlich mal angerufen hast und gesagt hast, man sieht danach aus, dass ich zu den Bayern wechseln werde, dass du das Trikot dann nicht mehr anziehst, deswegen, weil sie ein Foto im Familienalbum haben möchte.
Ja,
aber du musst
meine Mutter ist trotzdem, sagt dann, nein, Quatsch. Veräppel mich nicht oder sagt dann, ach Quatsch, das ist ja furchtbar, was willst du denn da? Als es dann soweit war, war dann doch, also es war für meine Eltern damals, also für meine Mutter auch besonders, im Besonderen gar nicht nachvollziehbar, dass ich jetzt wirklich da mal überhaupt Profi werde und dann erstmal bei Dortmund und dann bei Bayern spielen würde. Also das, glaube ich, hat ein bisschen gedauert, bis sie das verarbeitet hat.
Wie sah ihre Liebe so konkret aus? Hast du da so Situationen noch aus deiner Kindheit quasi, die du im Rückblick vielleicht jetzt auch selbst längst Vater sozusagen, wo du denkst, so, was ist mit der passiert? Was macht sie hier? Oder?
Nee, aber sie weiß alles, ne? Sie hat bis heute ein Rieseninteresse daran. Sie fragt mich dann immer, wann spielt wer, wo, ne? Auf welchem Sender, ist ja heute ein bisschen schwieriger, wie wir wissen, absolut, wir beide. Ja. Ne? Ja, ja. Findest du nicht so leicht, aber das war so, ja.
Muss für sie dann wiederum auch heftig gewesen sein, als die ersten Wochen oder ja sogar Monate vielleicht bei den Bayern natürlich nicht so liefen, wie sich's viele, auch du dir selbst vielleicht erhofft hast. Ne? Also der Druck jetzt dieser Rekordablöse, ich glaube damals waren, oder umgerechnet 8 Millionen.
Ja, 7,5
Millionen Mark,
Euro,
ne?
Mark, Entschuldigung, genau, plus ja. Mehrwertsteuer, sind dann wie viel? 8, was
ja, das gab es damals noch nicht. Ne? Das war erstmals, dass in der Bundesliga so ein Preis, dann noch für einen Abwehrspieler.
Habe ich auch gesagt, für einen, der nicht an den Ball treten kann. Ja, genau. Für einen Klopper, der dann von Dortmund zu Bayern ging.
So,
ja,
und an dieser Ablöse wurdest du immer wieder gemessen. So erinnere ich mich selbst noch an die Schlagzeilen. Ne?
Ja, das war ein Rucksack. Also ein richtiger. Ne? Und ich erinnere mich auch daran, ich glaube, wir haben die ersten 6 oder 7 Spiele sogar gewonnen. Und trotzdem hat eine der großen Zeitschriften oder Zeitungen, die du auch kennst, die wir alle kennen, hat immer am Montag geschrieben, diese 3 oder 4 müssen weg. Und erster Stelle stand immer Helmer.
Echt?
Immer geschätztes Gehalt, Ablöse. Ja.
Wie bist du damit umgegangen?
Ja, habe ich nur gedacht, okay. Nee, ich war wirklich kurz davor auch mal zu sagen, im Winterglas, glaube ich, ja, nach einem halben Jahr, ich packe das hier nicht, ich gehe. Ich muss woanders hin. Das ist mir echt, was soll ich mehr machen als gewinnen, in Anführungsstrichen. Ja. Ich habe nicht immer super gespielt, das ist ja auch klar. Natürlich macht man auch einen Fehler und so weiter. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Wir waren Erster. Und dann habe ich echt ein Problem damit gehabt und habe, wie das viele so sagen, der Druck oder was auch immer, ne? Von außen vor allen Dingen. Wobei der bei Bayern auch von innen kam, muss man auch dazu sagen. Also nicht nur von außen. Der war dann so groß, dass ich ernsthaft überlegt habe, nach einem halben Jahr hinzuschmeißen. Also hinzuschmeißen heißt einfach,
zu sagen,
um meine Auflösung des Vertrages zu bitten oder wie auch immer. Ja.
Weil das eben auch dieser Mentalitätswechsel, den du eben schon mal kurz beschrieben hast, so, also beim Bayern, da gibt es nichts außer wie hoch gewinnen wir und wer bringt
das? Ja, gar nicht wie hoch, aber nicht verlieren zum Beispiel.
Ja, okay.
Und das ist schon eine extreme Situation. Und wenn wir es vielleicht auf heute projizieren, ich glaube, dass die Spieler bei Bayern einfach so herausragend sind, die damit umgehen können und so lange auch bei Bayern spielen. Wenn du das nicht hinbekommst, wofür ich totales Verständnis habe, dann wird es schwer. Dann spielen die meisten ja auch noch Nationalmannschaft. Ich denke jetzt mal, also wieder heutzutage Kimmich, Goretzka. Und da ist genau dasselbe. Da heißt es, du darfst eigentlich nicht verlieren. Und das auszuhalten dann als, naja, was heißt relativ jung, aber Mitte 20, wenn du Mitte 20 bist, bist du, finde ich, noch relativ jung.
Absolut, ja.
Ist einfach sehr schwer.
Gut, das spricht ja ein bisschen eben für diese These, dass Fußball, also die Füße sind das eine, aber der Kopf mindestens zum gleich großen Teil das andere. Und beides muss halt in der Lage sein, dem standzuhalten, was da gefordert.
Also ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ich war ganz schlechter, oder bin ich immer noch, habe ich ja eben schon beschrieben, ne, wenn ich um die Alster laufe, Ausdauertyp. Ne? Ich hatte immer die schlechtesten Laktatwerte und so weiter und so fort. Also das heißt eigentlich, nach 60 Minuten war mein Muskel so übersäuert, da ging eigentlich nichts mehr. Und die restlichen 40 oder 30% kamen immer den Willen, über den Kopf, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass das immer noch mit das Entscheidendste ist. So, egal wie gut du trainiert bist und so weiter, aber wenn du das nicht hinbekommst, ich weiß nicht, ob es, man sagt immer so, altes, ein alter Slogan, sag ich mal, Schweinehund überwinden. Weißt du? Aber wenn du das nicht ein paar Mal erlebt hast, dann bekommst du das in entscheidenden Spielen auch nicht hin. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber deswegen hast du vollkommen recht, der Kopf, wenn du den Kopf, du kannst den Kopf nicht ausstellen. Es ist einfach so.
Der lenkt und bestimmt.
Der einzige Vorteil ist natürlich, wir machen eine Mannschaftssportart, weißt du? Wenn du Glück hast, und das hatte ich auch sehr, sehr oft, ne? Helfen dir die anderen, wenn du nicht gut drauf bist. Oder umgekehrt, du hilfst denen und so weiter. Das kann man noch ein bisschen ausbalancieren. Aber wenn du jetzt ein Tennisspieler bist, denke ich zum Beispiel immer, wenn du dann einen Break bekommst, dann verlieren die ja meistens das Spiel auch, weil da ist es, glaube ich, noch extremer als im Fußball.
Wobei in meinen Augen auch der Mannschaftssport, Fußball immer mehr, vielleicht war es damals noch nicht so extrem, in irgendeiner Form auch zu einer Einzelsportart wird, weil er ja schon gerade bei den größeren Vereinen.
Wenn du Torwart bist, ja.
Torwart bist auf jeden Fall, ne? Immer mehr
zum Beispiel.
Kleine Ich-AGs und ja, ne, jeder hat auch sein Gespann hinter sich, hat ne, seine Berater, seine Familie. Ne,
da hast du recht,
du misst dich schon sehr daran, ob du auf dem Platz stehst. Ne, wer wird auch eingewechselt, wenn es um Prämien geht, also was. Ne? Also dadurch ist es schon auch in einer Mannschaft ein ganz schönes Gegeneinander und klar guckt jeder auf sich.
Ja,
hast du das damals schon wahrgenommen?
Ja, ich weiß, Ottmar Hitzfeld war ja der Erste, der anfing, Rotation einzuführen. Hat er zu mir gesagt, du kannst jetzt noch das spielen, in der Qualifikation für die Champions League war es, glaube ich, aber am Wochenende spielst du nicht. Da habe ich zu ihm gesagt, Trainer, ich bin Kapitän. Das geht doch nicht. Also völlig unverständlich. Er hat es dann aber durchgezogen, also nicht nur bei mir. Das Gute war, dass er gesagt hat, egal wer auf meiner Position gespielt hat, wenn er mir versprochen hatte, dass ich dann wieder im nächsten Spiel dabei bin und spiele, hat er es auch eingehalten. Aber das war natürlich trotzdem, das war ein einschneidender Moment, muss man echt sagen. Also auf einmal Rotation, hast, ich spiele doch immer. Wieso?
Ja klar, zumal es Rotation damals noch nicht gab. Da konntest du noch nicht googeln, was bedeutet denn das jetzt? Waren das andere Mannschaften auch schon gemacht?
Genau, also es war so neu. Also hatten wir alle ein Problem mit, nicht nur ich, aber ich auch ganz besonders.
Sag mal ehrlich, was hast du in solchen Momenten dann damals, als dir auch diese hohe Ablöse vorgehalten wurde, als viel diskutiert wurde, eben auch in Talkrunden und so, was hast du denn da und du immer wieder bewertet worden bist, auch von vermeintlichen Besserwissern in den ganzen Was hast du denn da über so eine Sendung gedacht und über diese Journalisten, die da sitzen?
Oh. Unterschiedlich. Kam immer darauf an.
Freundlich formuliert, unterschiedlich.
Nein. Ja, wie die Kritik ausgefallen ist. Ja. Weißt du, es gibt ja unsachliche. Ne? Das bin ich natürlich auch heutzutage auf der anderen Seite, kann es auch ein bisschen oder viel besser beurteilen. Auch nicht einfach damals gewesen für die Jungs, aber es gab natürlich trotzdem den einen oder anderen. Ich habe einfach Folgendes gemacht. Ich erinnere mich, mein lieber Otto Greitner.
FC Bayern-Reporter bei Bild, viele Jahre Bild gewesen.
Genau. Und dann, irgendwann habe ich mir geschnappt, weil er hat genau das immer geschrieben, was ich ihm erzählt habe, weißt du, mit dieser Ablöse und der muss weg und so. Ich sage, was ist eigentlich dein Problem mit mir? Ja, er sagte, du kommst arrogant rüber und keine Ahnung und intelligent und ach, was weiß ich. Hat er mir irgendwas erzählt, sage ich, komm Otto, wir gehen jetzt mal ein Bier trinken. So, dann haben wir darüber in Ruhe gesprochen und dann war auch gut.
Ach, sehr interessant. Also du hast das schon
den auf ihn zugegangen.
Du bist ihm nicht aus dem Weg gegangen und hast gesagt, lass die da ihr Ding machen, ich mache weiter meins, sondern du hast schon irgendwo eine Verbindung auch gesucht.
Nee, es gab keine andere Möglichkeit auch für mich. Ne? Entweder gehe ich jetzt auf ihn zu und frage ihn einfach mal direkt. Ja, ich meine, dann hast du auch gemerkt, oh, das kennt er auch nicht so unbedingt. und dann war aber gut. Dann hatten wir ein gutes Verhältnis danach. Oder normales, sage ich mal.
Würde ich sagen, ist heute sowas von die Ausnahme oder wäre das heute, weil selbst wie die Generation heutiger Spieler erstmal ihre Agentur anrufen, ihren Berater anrufen. Ne?
Dann gibt es den Pressesprecher noch dazwischen, wenn du Pech hast.
Genau.
Und so. Also da ist anders geworden, also ganz anders.
Der direkte Kontakt war deutlich mehr damals gegeben. Hast du mal, ich meine, du warst ja im Zentrum der Macht, gerade als Bayern-Kapitän, dann hast du so einen Draht gehabt, dass du auch mal das versucht hast, irgendwie einzusetzen und mal was durchzustecken und kannst natürlich jetzt schwer zugeben, logischerweise.
Ach, du meinst eine Zeitung?
Ja, oder mal Journalisten da auch irgendwie zu nutzen für eigene.
Also ich will mich da jetzt gar nicht so gut reden oder so. Nee, ich glaube nicht. Also doch, ich habe einmal was direkt gesagt. Ne? Also es war damals mit Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann in einer Mannschaft gespielt. Das war 96, glaube ich. Oder war es 95, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich bin dann auch damals Heiligabend nach Kitzbühel gefahren zu Franz Beckenbauer. Der hatte ja sein Karpfenessen immer, Heiligabend, also mittags. Franz, wir müssen reden. Franz war Präsident. Ja.
stimmt.
Ich sage, es geht nicht. Die beiden können nicht miteinander und das blockiert die Mannschaft. Wir haben nur Theater.
Das hast du als Kapitän sozusagen jetzt deine Aufgabe gesehen, das dem Präsidenten.
Gut, wir alle kennen Franz. Ich auch. Und Franz sagte dann ganz nett: Ah, Thomas, was soll ich sagen? Du, der eine ist mein Freund, der andere schießt Tore. Ja, keine Ahnung.
Ach so, echt?
Bin ich wieder zurückgefahren und habe das dann, ich glaube, Sportbild war das sogar, da war ich mal, aber nicht gewollt, wirklich auf der Titelseite, weil ich gesagt habe, da habe ich es nochmal deutlich dann gesagt und das war die Schlagzeile. Ja. Also, aber das war nicht gesteckt, das war einfach dann so erzählt.
Was hat das mit deinem Verhältnis sowohl zu Jürgen oder Klinsi und
Lothar gemacht? Es wurde nicht belastet, glaube ich. Nein. Also muss ich sagen, Jürgen hat mich jetzt auch mal, ab und zu mal an, aus Kalifornien auch, ja, wo er jetzt ja wieder ist. Und Lothar treffe ich ab und zu am Flughafen. Und er erzählte mir, wo er gerade hinfliegt, was die Kinder machen und so weiter. Also ich glaube, aus meiner Sicht ist da überhaupt nichts geblieben. Ich hoffe bei den beiden auch nicht. Ich gehe da mal von aus.
Was würdest du jüngeren Spielern oder die jetzt gerade ihre aktive Karriere haben, raten, so als Experte vielleicht, der auch beide Seiten kennt? Wie viel Mediennähe ist gut oder wie viel guter Draht ist auch wichtig eben zu Journalisten, zu Meinungsmachern?
Du, ist natürlich, wir dürfen nicht vergessen, eine andere Zeit. Ne? Wir machen jetzt hier Podcast, Social Media und so weiter. Das gab es zu unserer Zeit nicht. Ne? Deswegen ist immer so schwierig vor sagen, also ich hätte es so gemacht, ich würde es so machen und so weiter. Wenn man auch, Mario würde sagen, früher nur unterwegs, nicht nur, aber oft, also Mario Basler, es gab aber keine Handys und keine Fotos, weißt du, da hat uns keiner, oder haben die Journalisten mitgenommen, was noch cleverer ist übrigens, by the way. Deswegen, ich fand es trotzdem wichtig, ich habe auch Aussagen gemacht, habe mich jetzt neulich wieder mit Patrick Wasserzieher, ja, im Flughafen unterhalten, ne? Damals, als er noch Premiere war. Und dann gab es ein Spiel, erinnere ich mich auch dran, da wurde Mario Basler extrem kritisiert. Kein Wunder, dass er heute nichts bringt, der raucht nur, weißt du, der ist nur unterwegs und so weiter. Und dann habe ich nach dem Spiel, weil ich auch Kapitän schon war, gesagt, wir geben keine Interviews, keiner von uns. So, und dann wurde ich so gedisst danach, logischerweise. Dass ich dann natürlich, als ich dann irgendwann ein schlechtes Spiel gemacht habe, dann haben sie mir natürlich das alles zurückgegeben. Also, das sind so Situationen, ich weiß nicht, also, aber die gehören dazu, weißt du, um eine Persönlichkeit zu entwickeln. Ich glaube auch, dass die jungen Spieler, dass man denen das gut tun würde, und das war ja deine Frage, oder das war die Frage, ab und zu auch mal wirklich, auch wenn sie mal einen Fehler machen oder eine falsche Aussage nach außen machen, eigentlich kannst du damit nur lernen und damit reifen. So war zumindest meine Erfahrung.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, du hast da auch eine Glaubwürdigkeit. Zumindest nehme ich das so wahr, auch mit Spielern, denen ich so im Kontakt bin. Also die, so bekloppt das klingen mag, ne, die schauen auch zu dir irgendwie, weil, ne, du warst sowohl einer von ihnen, ne, du hast gespielt auf dem Platz, weißt, was es bedeutet, auch in so einem Mannschaftsgefüge eben eine Rolle zu spielen und bist aber jetzt auf der anderen Seite. Ich glaube, da haben viele schon eine relativ große Meinung von oder eine hohe Achtung sozusagen. Auch in dem Bereich, dann ist echt ja bis in die erste Reihe eben zu schaffen. Deswegen glaube ich, ist dein Rat oder jemand, der beide Seiten so gut kennt, da durchaus einer, der gehört wird. Hast du dazu manchmal auch so mit Gästen bei euch oder mit Spielern, die jetzt, gibt's da mal einen Austausch oder wirst du da mal gefragt?
Als was meinst du jetzt?
Ja,
wie
sie sich vielleicht Ratgeber in den Medien, ja, oder auch positionieren, sprechen sollten oder?
Naja, wie du weißt, nicht alle wissen, aber jetzt gleich wissen, die schönsten Gespräche sind ja immer nicht on air, sondern vorher, nachher, in der Pause und wie auch immer. Aber ich maße mir nicht an, den Jungs einen Ratschlag zu geben. Aber ich kann dann immer nur diese Erfahrungen erzählen, über die wir gerade gesprochen haben, wie ich es gemacht habe. Und es war beileibe nicht alles richtig, im Gegenteil. Also auch vieles falsch, aber nochmal, ich habe damit oder daraus am meisten Kraft geschöpft oder meisten Erfahrung, wie du es beschreiben willst, wie auch immer.
Also, ja, du hast deine Kapitänsrolle ja schon gelebt. Also hast warst schon einer, der gewisse Dinge, wie du jetzt auch gerade beschreibst, eben auch schon entschieden hat oder gesagt hat, Freunde, das machen wir jetzt so oder jetzt reden wir mal nicht.
Ja, ich habe einfach auch mal entschieden, ne? Ohne, also über den Kopf der Mannschaft hinweg. Ich kann dir ein gutes Beispiel erzählen. Ich habe irgendwann gesagt mal, also bei Bayern München war das natürlich, ne? Zu Weihnachten, damals gab es allerdings auch nur 40 Angestellte, nicht wie heute 1040, glaube ich, bei den Bayern.
Grob.
Oder? Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Komm, ne? Also der Zeugwart, der Busfahrer, die Sekretärin, wer auch immer, ne? Also die arbeiten so viel für uns, dass wir echt einfach nur eigentlich Fußball spielen müssen und denen schenken wir jetzt mal was zu Weihnachten. Und dann habe ich das vor der Mannschaft so präsentiert und sagten alle dann, nee, warum? Die kriegen doch Geld vom Verein. Also was soll das? Habe ich gesagt, okay, habe ich ein Problem. Und dann bin ich damals zu Uli Hoeneß gegangen, habe gesagt, Manager, ich habe ein Problem, ich brauche Ihre Hilfe. Sagte, was ist denn? Habe ich ihm von der Idee erzählt. Also da ging es jetzt wirklich nicht um Riesenbeträge oder sonst irgendwas, sondern einfach nur eine Geste. Die haben sich auch alle dann wahnsinnig gefreut. Habe ich gesagt, die Mannschaft will das nicht. Uli, meinst du oder meinen Sie, damals habe ich ihn noch gesiezt, wir können das einfach vom Konto abbuchen, den Betrag von jedem Spieler. Das merken die doch gar nicht. Hat er gesagt, super Idee, machen wir.
Dann wurde so ein bisschen was einbehalten.
Nein, das waren pro, ach, was war das, 50 oder 100 D-Mark, also pro.
Also du meinst Kategorien, die vielleicht ein Fußballprofi gar nicht so richtig merkt.
Sagte, wenn er hatte verstanden, was ich damit sagen wollte. Also dann, weil ich gesagt habe, dann machen die noch mehr für uns. Also noch mehr geht fast nicht, aber dann, ich meine, ich erinnere mich an Rudi Eger, der war Busfahrer, der ist dann zum Champions-League-Spiel nach Moskau ist der gefahren. Damals noch, das war echt gefährlich. Ne? Also der hatte da, glaube ich, auch ja, so ein bisschen Geld dabei, um über die Grenzen zu kommen. Aber wir sind mit dem Flieger dahin geflogen, sind gelandet und der Bus mit Rudi stand genau neben dem Flieger. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen.
Ja, die Selbstverständlichkeiten, die vermeintlichen, die eben keine sind. Ne?
Ja, und der ist 2 Tage unterwegs gewesen, also hin und dann nochmal 2 zurück. Und das waren so Sachen, da habe ich dann einfach gesagt, ich habe das dann mit Uli mal entschieden.
Na ja, klar.
Ja, und das fand ich wichtig, weil das war immer mein, das ist immer noch heutzutage auch mein Gedanke, auch hier, weil du jetzt sagst, auch Fernsehen und so weiter und so fort. Klar, mein Gesicht sieht man vielleicht nach außen oder damals auch, man sieht vielleicht die Binde, aber die Leute, die dahinter sind, auch hier jetzt Kamera, weißt du, Kabelträger, Stylistin, keine Ahnung, Maske.
Redaktion, Produktion, ja.
Alles. Ne? Ich finde, die gehören dazu. Ohne die sehe ich auch nicht gut aus.
Klingt nach sehr lehrreichen Jahren, auch gerade als man dann irgendwie so eine Kapitänsbinde bei Bayern genommen hat. Ja, zwischen den Alpha-Tieren, überleg mal, die Bayern damals, ne? Uli Hoeneß, klar, Karl-Heinz Rummenigge schon da, Franz Beckenbauer noch, der sehr auch operativ als Präsident im Grunde gewirkt hat und auch noch als Experte im Fernsehen unterwegs war. Also da musste man schon gucken, was man zu welchem Zeitpunkt mit wem bespricht. Hast du da auch so ein bisschen das vielleicht gelernt, so was vorher gar nicht deine Aufgabe war? Also sich so auch Politik?
Na, Politik, ich weiß nicht, ob man sich dann so verstellen kann, weißt du, was ich meine? Weil Politik finde ich immer so ein bisschen, dann bist du ja nicht mehr das, was du eigentlich verkörperst oder was du denkst, vielleicht nicht mehr so authentisch ohne den Politikern. Da gibt es sicherlich auch gute, aber da gibt es auch andere, finde ich. Und es ist vielleicht auch im Profisport genauso. Aber nee, das habe ich eigentlich nicht gemacht. Und dann, ich habe nur, wie gesagt, viele Sachen gelernt. Also nochmal, um auf Uli Hoeneß zurückzukommen. Wir haben uns oft gefetzt. Ja, nicht oft, aber. Und danach am nächsten Tag rausgesprochen. Und Uli war zum Beispiel oder ist nie nachtragend gewesen. Fand ich eine herausragende Eigenschaft. Bei Franz war es ähnlich. Und das haben nicht so viele Leute, finde ich, ne, die da das immer nachtragen. Und das waren so Erfahrungen für mich dann auch. Okay, hör jetzt auf, nicht nachkatern, nicht dich noch weiter darüber ärgern und so weiter.
Na, okay. Ja. Dann ging deine Zeit da bei den Bayern zu Ende. Es war im Grunde schon besprochen, dass der Vertrag, der im Sommer ausläuft, nicht verlängert wird. Ich glaube, du hast mir mal erzählt, dass es einen unterschriftsreifen Vertrag vom FC Liverpool in der Winterpause im Grunde gab, ne? Oder ihr euch da echt eigentlich sicher oder zumindest einig
war. Die hatten keine Innenverteidiger mehr, die waren alle verletzt irgendwie. Passiert ja, ne? Weil die Engländer immer durchspielen, auch heute noch.
Zählt das im Nachhinein zu den Entscheidungen, dass du da nicht unterschrieben hast, die du vielleicht anders hättest machen sollen?
Ja, oder? Wenn ich darüber nachdenke, auf der Vita, ja. Ich war natürlich so eingebildet, hätte ich beinahe gesagt, nein. Die wollten mir nur 4 Monate geben, also bis zum Sommer. Ne? Ich sagte, nee, ich will noch ein Jahr länger. Und das haben sie nicht gemacht, also das war der Grund. Also es ist nicht am Geld gescheitert, weil auch da wieder Uli gesagt hat, ey, wir werden Meister, Chris auch, geh da hin, mach das und hat mir wirklich dazu geraten, ich habe es nicht gemacht. Weil
wir werden Meister, also die Prämie, die kriegst du auch
nicht mehr hier. Genau. Das war das Jahr, wo danach dann auch, weißt du ja, ne, Champions-League-Finale verloren ging und dann noch das Pokalfinale gegen Werder auch noch.
Ja.
Also es waren noch 3 Titel möglich. Und ich habe dann echt entschieden, nö, ich würde lieber noch ein paar Titel haben. Ne? Liverpool war, glaube ich, damals nicht so erfolgreich oder nicht.
Genau,
nicht
muss man auch jetzt den Jüngeren erklären, ist jetzt nicht das Liverpool.
Nein, genau. Aber es war natürlich trotzdem vom Namen her natürlich sensationell. Und dann kam wirklich, ich weiß, 19.12., 20. Also jeden Tag kam ein neues Fax, ne? Anderes Angebot. Vor allen Dingen, ich hab da gar nicht mehr durchgeblickt irgendwann, weil irgendwie von 10 verschiedenen Beratern, alle haben gesagt, wir haben das Exklusivmandat von Liverpool. Und denkst du, hä, 10 haben exklusiv? Ach so. Also ich meine, das war total wirr einfach auch. Ne? Und ich habe auch nicht den Mut gehabt, letztendlich das zu machen. Weil ich dann einfach gesagt habe, okay, Meister wirst du noch mal. Ist auch schön. Ne? Und ich habe mich einfach wohlgefühlt auch sonst.
Den Mut, ein Abenteuer einzugehen, weil im Grunde später dann nochmal in die Premier League gewechselt. Ne?
Ja, aber da war ich ein bisschen feige zu dem Zeitpunkt vielleicht auch. Also ich weiß es nicht, feige, wie gesagt, nochmal, also diese Chance natürlich, nochmal richtige Titel zu gewinnen, die war dann für mich entscheidender als jetzt zum Beispiel das Monetäre. Ja.
Sunderland kam dann danach. Eine wunderschöne Doku, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, die jetzt
nein, immer Jahr noch nicht.
Musst du sehen.
Also na, mich hat ein alter Kumpel, sag ich, Mitspieler, Paul Butler, ich weiß nicht, ob du den kennst vom Namen. Ach, scheiße, darf ich ja nicht sagen. Aber vor Monaten schon angeschrieben, da gibt es auch ein Museum jetzt in Sunderland. Also. Und er hat mich gebeten, da einen Aufsager zu machen und ich habe es bis heute nicht gemacht.
Ach so, das Shit war jetzt darauf bezogen, jetzt fällt es dir gerade wieder ein.
Ja, genau.
Einen Aufsager zu machen.
Ja, aber da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe auch neulich mal Mickey Gray und Kevin Phillips, die haben damals gespielt bei Sunderland. Die habe ich mal jetzt vor anderthalb Jahren, glaube ich, im Legendenspiel war für ITV, für den Fernsehen, haben wir gegen England gespielt. Ne? Und da waren die beiden auf einmal dabei. Und,
ja. Super. Also ich garantiere dir Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob super. Du sonst grundsätzlich
Serien guckst. Nein, ich habe schon gehört. Das muss überragend sein.
Nicht nur dir, sondern auch allen, die hören. Sunderland Till I Die heißt sie, glaube ich. Und das ist was ganz Großes. Was, ein halbes Jahr oder ein Jahr? Wie lange warst du in Sunderland dann noch?
Ich hatte eigentlich einen Vertrag für 2 Jahre.
Ach so, okay. Die haben dir einen längerfristigen also gegeben. Ja, okay.
Ja. Nee, ich hatte auch, das darf man nicht unterschätzen. Ich hatte damals auch ein Angebot von Ralf Rangnick zum VfB Stuttgart zu wechseln, auch für 2 Jahre. Ich habe aber gesagt, ich wollte nicht mehr Bundesliga machen, dann im Sommer, weil ich habe gesagt, nee, jetzt gucken eh alle, du bist 34 langsam, gucken eh alle, ne? Dass du noch langsamer
bist. Langsam 34 oder du bist 34 und langsam.
Genau, das ist was auch immer. Also egal, weißt du, dann beim VfB Stuttgart auch natürlich ambitioniert und so weiter damals. Habe ich gesagt, ich muss, wenn ich was noch mache, weg. Und Sunderland hat sich dann einfach so ergeben. Die waren Aufsteiger, sind Siebter geworden. Warum, verstehe ich bis heute nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich war immer so in Abständen da, weil mich dann im September Dieter Hoeneß angerufen hat.
Ah, Hertha.
Und hat gesagt, Mensch, willst du nochmal Champions League spielen? Ich hab auch keine Verteidiger. Dann bin ich wieder von Sunderland nach Berlin geflogen und dann habe ich 3 Monate für die Hertha gespielt, Champions League. Gut, und deswegen war ich in Sunderland immer nur so, habe ich mich wieder in Deutschland behandeln lassen. Das war auch überhaupt kein Problem. Dann bin ich wieder zurück, da haben wir ein bisschen mittrainiert. Weil du musst wissen, die haben ja nur einmal am Tag trainiert, von 10:30 bis 11:15.
Von 10:30 also
das bis war ab, nach das 11, war eigentlich ja. Abtrainieren. Ach und so. Trotzdem sind sie Siebter geworden. Ich habe nie verstanden, wie das funktioniert.
Eins der größten Rätsel. Aber wenn du diesen Verein, bei dem du da warst, nochmal richtig kennenlernen willst, ich sage es jetzt nicht nochmal, bitte schick mir danach eine kleine Bewertung, ob du es ähnlich emotional siehst.
Die Menschen da oben super freundlich, muss ich dir echt sagen. Also Wahnsinn, das ist ja fast schottische Grenze schon. Ne? Ich habe in Newcastle gewohnt übrigens, ne? Habe das Haus damals von Didi Hamann übernommen. Der ist dann zu Liverpool gegangen, muss ich auch nochmal wissen.
Lagen noch ein paar Kartenspiele auf dem Küchentisch?
Nee, alles gut. Alan Shearer, ich glaube 3 Häuser weiter, in Newcastle damals gespielt. Ne? Und ich musste mal durch Newcastle fahren, um nach Sunderland zu kommen. Also Wahnsinn, ich weiß nicht, ob du diese Brücke kennst zum Stadion. Oder wenn du zurückfährst, guckst du ins Stadion rein. Das ist schon, also Newcastle, das weiß ich nicht. Und das Stadium of Light von Sunderland war auch Wahnsinn. Ich erinnere mich an mein erstes Spiel. Ich war auf der Bank und auf einmal sagt irgendwie Peter Reed, mein Manager oder Trainer in dem Fall natürlich bei uns, komm, mach dich mal ein bisschen warm kurz vor der Halbzeit. Aber es war so mehr Alibi-mäßig. Und dann ist das ganze Stadion aufgestanden. Ne? Und ich so... Und haben applaudiert.
Und du guckst ja so rechts, links,
und wen meinen die? Oder? Hier liegt da jemand verletzt auf dem Boden oder was ist los? Und irgendwann habe ich realisiert, die haben sich einfach gefreut, dass scheinbar ich im Verein bin. Habe mich sofort wieder hingesetzt. Ja, gut. Das war so ungewohnt.
Das ist
ungewohnt,
halt auch Dorf, das ist jemand zu viel.
Nein, ja, aber verstehst du, was ich meine? Ja. Das kennst du ja nicht. Ne? Und das muss ich sagen, also es war trotzdem eine tolle Zeit.
Das gab es im Olympiastadion nie, dass du aufgestanden bist und das Stadion mit dir sozusagen.
Naja, machen wir uns nichts vor. Weißt du, wenn das bei 6-0 sind sie aufgestanden. Bei 1-0 haben sie, bei 2-0, naja. Und bei 3-0 haben sie so ein bisschen, also ein bisschen verwöhnter sind sie da schon gewesen.
Das ist wohl wahr, das würde ich auch so sehen. Okay. Kleiner Zeitsprung mal. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, als du das erste Mal Jörg von Torra als Moderator im Doppelpass vertreten hast? Aufregung vergleichbar mit dem großen Fußballspiel?
Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann ja nicht mehr sagen, wann das war. Nein. Also, aber von der Aufregung her natürlich, ja. Ich finde, du brauchst sowieso.
Die Frage hörst du ja häufig, ne? Wahrscheinlich.
Nein.
Vergleich, aber Fußball und Fernsehen.
Anspannung musst du ja haben. Wenn du keine hast, weißt du doch auch. Egal, was du machst. Also, ein bisschen Anspannung, das hat nichts mit total nervös zu sein, aber Anspannung muss sein, finde ich. Ist man nicht gut.
War das denn schon dein Ziel, als du, ich meine, du hast ja echt angefangen, hast auch Filme gemacht, hast als Redakteur gearbeitet, hast als Reporter bei, also jetzt im Fernsehen.
Jetzt übertreibst du ein bisschen, nee, Filme habe ich nicht gemacht. Ich habe auch als Fußballer kein Nachwuchsleistungszentrum, gab es ja damals noch nicht.
Das stimmt,
ja. Ich habe Kreisliga A gespielt, die ganze Jugend, also von daher, schlechter ging es eigentlich nicht. Mhm. Und genauso war es, ich bin ja kein Journalist, ich habe es nicht gelernt, ich habe es nicht studiert, ich bin einfach reingerutscht. Als Experte habe dann irgendwann...
Aber nicht dieser klassische Experte, der nur nebendran stand, sondern...
Am Anfang war es aber so, da muss man schon sagen, weißt du, das Übliche, ne? Fragen beantworten, so wie als Spieler auch.
Wenn du Vorwürfe hörst jetzt, weil du hast gerade gesagt, du bist kein Journalist, ne? Wenn da jetzt jemand sagt, das ist zu wenig journalistisch, ne? Das ist zu viel von früher, was immer so erzählt wird, ne? So Kumpelei.
Klar.
Ist das ein Schuh, den du dir anziehst, weil du bewusst sagst, ja, ich habe keine journalistische Ausbildung gemacht, oder haben solche Kritiker einfach leicht reden, wenn sie auf dem Sofa sitzen und sich das Marmeladenbrot
schmieren? Also da bin ich, inzwischen bin ich da entspannt, weil du kannst natürlich auch umdrehen, ne? Und sagen, okay, der hat Ahnung davon, oder? Ne? Du musst nicht immer von früher reden, das ist ganz klar. Ne? Aber es hilft ja manchmal auch, ganz ehrlich, finde ich. Und ich habe da lange mal mit Alexander Bommes zum Beispiel drüber geredet. Der sagt auch, du Thomas, sagen Sie mir auch immer, ich bin zu locker, ne? Vielleicht, ne? So in seiner Art einfach. Mhm. Ne? Habe ich auch gesagt, du, wenn du dich jetzt verstellst oder wenn ich mich verstelle, ich kann das nur so, wie ich mache. Ich neige auch zum Nuscheln, manchmal zum leise Sprechen und so weiter.
Das ist der Helmer-Stempel sozusagen, der dann auf das
Format gedrückt wird. Ja, das ist so. Und es muss ja auch nicht jedem gefallen, das ist ja ganz klar. Ne? Ich sage immer dann, gut, dann schaltet um oder wie auch immer. Also ich glaube, kannst du es jedem recht machen, sagen wir ehrlich? Hast du schon mal jedem recht gemacht?
Nein.
Also das ist verdammt schwer. Man kann natürlich trotzdem mal, also ich finde schon vernünftige Kritik super. Ne? Mhm. Braucht, glaube ich, auch jeder von uns mal. Ne? Also dass er reflektiert wird und so weiter und sagt, ja, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Aber das gehört alles dazu. Also, das ist auch ein Lernprozess.
Das Gefühl wirst du ja auch kennen. Das kennt ja im Grunde jeder, wenn er dann auch was abgibt, wenn er eine Arbeit abgibt, wenn er sich eine Sendung nochmal anguckt danach, dass man sagt, Mensch, natürlich, ne, hätte ich das in dem Moment so verstanden, dann hätte ich da nochmal nachgehakt. Oder ne, dann hat man schon wieder Sachen auf dem Ohr, dann ist man schon wieder am nächsten Thema. Ne, also
ich kann mich zum Beispiel auch nicht gut sehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du dich gut hören kannst. Manchmal denke ich echt so, oh, was hast du, ey. Sage ich aber dann selbst zu mir. Weißt du, gucke ich mir das an und denke, nee, hätte man anders machen können. Aber ich habe gemerkt, live ist für mich das Beste, so zum Beispiel Aufzeichnung.
Ach so.
Ja, weil du weißt, du kannst es wiederholen. Ne? Das ist so im Kopf dann drin. Verstehst du, was ich meine?
Witzig, ja. Fußballspiele waren auch live, da kannst du auch nicht
eben
sagen.
Eben, du kannst jetzt nicht sagen, okay, können wir nochmal von vorne anfangen.
Können wir das Laufduell nochmal machen?
Ja, würde ich gerne nochmal machen. Ja. Und das ist deswegen ist das, da bin ich am besten konzentriert, glaube ich.
Top 3 Momente im Doppelpass? Hast du spontan welche, wo du sagst, die gehören dazu, das müsste da rein? Sowohl in Sachen denkwürdig oder einfach besonderer Moment?
Ich erinnere mich an Udo Lattek natürlich immer sehr gerne, weil Udo mal zu mir sagte, bevor ich wirklich da richtig reingerutscht bin, sage ich mal in Anführungsstrichen, sagte genau das, was der Otto Greitner auch gesagt hat. Oh, du Schlaumeier, du Klugscheißer. Und, ne? Mhm. Und dann mit Udo auch mal in die Ecke gesetzt und dann sagt er irgendwann, ey, du bist ja total in Ordnung. Hätte ich nicht gedacht. Also diese Außen, weißt du, man hat ja oft ein Bild von jemandem von außen, ne? Oder ohne ihn zu kennen.
Absolut,
ne? Das habe ich zum Beispiel auch gelernt. Das sollte man nie machen.
Klassische Schublade in die
Mann. Genau. Und das fand ich dann cool. Und seine Art fand ich einfach auch herausragend, dann wirklich das so deutlich zu sagen und klar. Also das war einer sicherlich der Momente, an die ich mich gerne erinnere, muss ich ganz ehrlich sagen.
Du bist auch zunächst in der Expertenrolle gewesen, ne? Ähnlich wenn Udo Lattek mal, der muss man vielleicht auch Jüngeren sagen, der ja nicht nur Trainerlegende, sondern auch ja, absolute Doppelpass-Legende.
Nein, Udo war der Doppelpass. Udo war eigentlich der Doppelpass. Machen wir uns nichts vor. Also ohne jetzt Rudi Brückner.
Das wird jetzt Rudi Brückner.
Nein, ohne Jörg von Tom. Nein, das wissen die beiden aber auch. Ich glaube, das können sie einschätzen. Ne? Aber das war sicherlich eins so diese Highlights, die du dann hast. Das muss man schon sagen.
Klar, es gab die Anrufe von Uli Hoeneß immer mal wieder.
Ja.
Wie schwer war es für dich da dann plötzlich?
Uli ruft ab und zu immer noch montags an, mich dann auch nach der Sendung.
Ach, nach der Sendung.
Ja, sagt dann auch, das hätte ich anders gemacht und so weiter und so fort. Also ja, aber das finde ich ja völlig in Ordnung. Also ist immer interessant, wie viele Leute das dann wirklich gucken, ne? Weil du manchmal denkst, okay, ja, haben wir das jetzt gesehen, war es vielleicht nicht so interessant. Und dann sind das Themen, also was mich auch fasziniert hat, beste Beispiel vielleicht, weil man denkt, man muss die großen Köpfe da sitzen haben. Ja, ich erinnere mich an, war es vor 2 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es her ist, Friedhelm Funkel. Einfach ein cooler Typ. Sagt was zu allen anderen Themen auch und so weiter. Und da hatten wir, glaube ich, mit die beste Einschaltquote überhaupt. Und dann denkst du so, oh, wow. Und die größte Herausforderung finde ich immer, wenn jetzt, du baust die Sendung, besprichst sie, bist um 10 Uhr, nee, 9:30 fertig. Um 11 geht es ja immer los. So, und dann wird ein Trainer entlassen.
Ja, aber dann kommt das Adrenalin eben dazu. Nee,
das finde ich aber gut, diese Spontanität dann. Weißt du, da musst du ja alles umschmeißen und so weiter. Und das mag ich eigentlich am liebsten. Ne? Mhm. Ich mag es lieber spontan als immer so vorbereitet. Deswegen, ich wäre, glaube ich, nie ein Typ für die Sportschau. Also sage ich immer so, ja, A spielt gegen B, wenn A gewinnt, sind die Erster, wenn B verliert, keine Ahnung, wenn die gewinnen, sind die Dritter oder keine Ahnung. Mhm. Das kann ich nicht. Das können andere viel, viel besser.
Du wirkst immer sehr ausgeglichen, so, also, also auch wenn ich dich jetzt rund um die Sendung erlebe, wenn ich mal zu Gast bin, also hast du es schon im Griff, machst deine Sachen so, wie du sie klar im Kopf hast, so, also wirst du auch mal, gibt's mal einen lauten Thomas Helmer hinter den Kulissen oder gibt's Sachen, die dich richtig ärgern, wenn man in so einem Team so ein Format formt oder vielleicht auch früher im Fußball?
Ja, natürlich gibt's das auch, ne? Aber ich habe ja eben schon mal gesagt, das Team ist natürlich sehr, sehr wichtig und da macht vielleicht der eine oder andere auch mal einen Fehler. Und was mir am meisten immer ärgert ist, ist noch gar nicht so lange her, hat einen Doppelpass und wenn du dann die Regie nicht hörst, also ich habe ja immer einen Knopf im Ohr, logischerweise, das weißt du ja, ne? Und die sagen so, jetzt müssen wir das machen, müssen in die Werbung gehen und so weiter und so fort. Und du hörst sie dann nicht, ne? Das ist natürlich dann fatal. Dann guckst du auf die Uhr und machst so einen Blindflug, auch wieder spontan. Und was mich natürlich manchmal ärgert, weil es viele Leute einfach nicht wissen und nicht einschätzen können, wir haben natürlich, weil wir privates Fernsehen sind, auch bestimmte Zwänge. Weißt du, wir müssen in die Werbung gehen, wir haben Rubriken, wir haben Exklusivwerbung und so weiter. Und da muss man die Leute oder die Gäste unterbrechen. Und das ist natürlich manchmal nicht schön einfach, ne? Weil es unhöflich wirkt, aber ich habe keine Chance. Und das sagen natürlich alle, ey, was macht der Blödmann da? Lass ihn doch ausreden und so weiter und so fort. Also
das ist der Druck, den du aufs Ohr kriegst, ja, den du im Grunde weitergibst.
Das ist eh der schmale Grat, finde ich, sowieso grundsätzlich bei einem Talk. Ne? Wann unterbrichst du die Leute, wann fragst du nach und nicht? Und das ist manchmal gelingt es und manchmal gelingt es einfach auch gar nicht, muss man so sagen. Also mir.
Wie guckst du selbst, wenn du jetzt mal zu Hause sitzt und vielleicht Talksendung guckst oder Fußball guckst, ne? Komplett entspannt vorm Fernseher oder eher der Besserwisser, klare Haltung? Ich weiß noch, wir haben uns mal, ich weiß, welches Länderspiel das war vom Jahr in Dortmund. Da hast du mir im Grunde in der Halbzeit schon den Auftritt und das Spiel zerlegt in alle Einzelteile und hast dich danach königlich gefreut nach Abpfiff. Ich weiß nicht, 3 Minuten nach Abpfiff habe ich eine WhatsApp gehabt. Du warst schon im Auto oder auf dem Weg nach Hause und hast gesagt, guck, habe ich doch gesagt.
Stimmt, also, welches Spiel war das denn? War das nicht sogar in Hamburg?
Waren wir da nicht zusammen? War das in Hamburg oder was?
Ja.
In
Dortmund oder was? War es nicht gegen Holland damals oder was war das?
Ja.
Wie gesagt, das verlieren wir heute oder so?
Also leidenschaftslos kannst du, glaube ich, nicht.
Nee, wenn ich, kannst du nicht gucken. Also wenn ich gucke, ich muss sagen, ich gucke auch nicht mehr alles, weil es einfach zu viel ist, ne? Logischerweise. Aber natürlich am Wochenende die Bundesliga guckst du rauf und runter, Länderspiele dann zum Teil auch. Vielleicht nicht mehr alle jetzt die Freundschaftsländerspiele, aber damals, wie du schon sagst, wenn ich im Stadion bin, sowieso. Und man sieht es halt, oder wir Ex-Spieler, und da zähle ich nicht nur mich dazu, gestern wieder mit Mario Basler gesprochen. Wir sehen das irgendwie anders. Ne? Es ist ganz, ganz merkwürdig. Und du weißt auch so Situationen, nur als Beispiel, du denkst, Tor. Nee. Gestern war es, im Spiel war es. Und denkst du, nee, es war Abseits. Und dann sagen alle, nein, es war nie im Leben Abseits. Aber man hat ein anderes Gefühl, glaube ich. Das liegt einfach
ohne, dass es die Zeitlupen gab.
Ja, das, jetzt ja, ohne Videobeweis und so weiter. Ja, ja. Irgendwie hast du das Gefühl, nee, irgendwas stimmt da nicht und so weiter. Das ist, und du, ich will nicht sagen, wir haben immer recht. Nein, 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 das stimmt natürlich auch nicht. Aber oft hast du dann wirklich, ja, zumindest erkannt, in welche Richtung es geht.
Lässt deine Frau dich alleine gucken, wenn du guckst? Oder?
Meine Frau guckt was anderes dann, ja. Meine Frau hat...
Also ihr gönnt euch den Luxus von zwei Fernsehern.
Nee, oder, ach, du, heute gibt es ja auch hier iPad und sonst was. Sie guckt dann irgendwas anderes. Oder auf dem Handy, das weiß ich gar nicht. Aber da sagt sie, nee, bei Fußball ist sie dann... es sei denn, die Frankreich spielt vielleicht noch, weil sie halt Französin ist. Dann gucken wir mal. Waren wir auch mal im Stadion damals. Aber sonst, nee. Es ist sehr begrenzt, sage ich vorsichtig.
Naja, vorsichtig ist gut. Hättest du Lust, noch mal was ganz anderes zu machen? Also, deine Kinder werden größer, ein Amt bei einem Verein. Du warst ja im Aufsichtsrat bei der Arminia schon. Ich weiß auch, wie wir, also, wenn wir nach dem Doppelpass sitzen, du guckst, Arminia guckst du schon, also Live-Ticker, wie es da steht. Ist, ja, ist das der Verein, der dir am meisten im Herzen ist?
Ja, ich komme nun mal da aus Bad Salzuflen, das ist 20 Kilometer von Bielefeld. Ja. Ich kenne auch den einen oder anderen noch und ich bin immer ein bisschen so für die Kleineren und Schwächeren. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Arminia jetzt aufgestiegen ist. Ach, ich habe nur Bedenken, es wird verdammt schwer.
Jetzt aber, müssen sie ohne Publikum hin. Ne?
Ja, aber sie machen das trotzdem. So. Sie machen das trotzdem gut. Sie sind da rausgekommen aus diesem ganzen finanziellen Chaos. Mhm. Also das finde ich schon bemerkenswert. Deswegen schaue ich da immer besonders drauf. Da hast du schon. Aber das ist Herkunft, weil ich da aus der Gegend komme. Ich bin als kleiner Junge oder als Teenager mit dem Fahrrad auf die Alm gefahren damals noch. Holztribüne, kennst du gar nicht mehr. Ja. 5 D-Mark bezahlt. Oben links kann ich dir genau sagen, wo wir da standen. Ein Freund und ich und dann genau, was meine Mutter gesagt hat. Und haben unten Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breitner gespielt. Verrückt, ja. Also da hast du natürlich so eine Vergangenheit einfach. Das ist schon was Besonderes. Was anderes machen. Ich wollte nie Trainer werden, dabei bleibe ich auch. Wahnsinn, würde mich verrückt machen. Im Verein kann ich dir auch schnell beantworten. Ist geografisch bedingt schwierig, weil ich meiner Frau versprochen habe,
wir sind Hamburg.
In Hamburg oder in Umgebung nur. Ja. Also es grenzt das Ganze auch schon mal ein. Ansonsten habe ich neulich mal erzählt, ja, wenn ich kann nicht singen, aber ich würde gerne nochmal so einen geilen Song irgendwie machen. Aber ich weiß nicht mit wem. Ich muss Sascha mal fragen, den kenne ich einigermaßen.
Oha,
gut. Ja, was ganz anderes. Man würde sagen, was ganz anderes.
Ja, klar, das wusste ich noch nicht.
Nein.
Das nehme ich mir jetzt natürlich als Aufgabe, ja, den einen oder anderen mal die auf die
ja,
Mailbox zu schicken.
Ja, weißt du, weil das Ding ist einfach natürlich so, es hat immer mit dem Fußball zu tun, logischerweise. Ne? Ich sage, und das stimmt ja auch, ich habe auch nichts anderes gelernt. Ne? Ich habe nicht studiert, obwohl ich Abitur gemacht habe, aber das kannst du ja nach 10 Jahren Profifußball dann auch vergessen und noch nach 17 Jahren sogar. Journalist habe ich auch nicht gelernt. Da bin ich jetzt auch so reingekommen und so weiter und so fort. Deswegen, also.
Und trotzdem hast du im Fernsehen quasi, ne, dir einen echten Standbein geschaffen und.
Ja, ich glaube, mehr geht auch nicht. Also, wenn dann den Doppelpass bei Sport 1 machen, also was zumindest das angeht, das war mein Ziel damals, als ich dann irgendwann angefangen habe und das habe ich erreicht. Alles gut. Irgendwas, was so bleibt. Weißt du, was ich meine? So
absolut,
was ganz anderes mal, was ganz anderes.
Das könnte auch ein Buch nochmal sein, ne? Irgendwas, was bleibt.
Ja, Buch, aber wo du das sagst, da habe ich mich oft drüber geärgert. Ne? Also schon zu meiner aktiven Zeit. Ich hätte einfach mehr Sachen aufschreiben sollen, weil du viele Sachen, oder ich auch, viele Sachen einfach vergessen habe.
Verblassen vielleicht.
Ja, vergessen habe. Und wenn ich mich heute mit meinen alten Kollegen auch von der Nationalmannschaft treffe, zum Beispiel von 96, haben alle eine andere Wahrnehmung von dem Turnier. Das ist einfach so. Ich sage, es war so, nee, das war doch, ach so. Und dann sagt der Nächste, aha, nee. Und,
weißt du? Solange ihr euch einig seid, dass ihr Europameister geworden
ja,
seid.
Ja, das Resultat ist das Gleiche, aber der Weg dahin ist ein anderer. Und deswegen, das habe ich verpennt einfach. Ja.
Thomas, vielen, vielen lieben Dank. Beziehungsweise Helmes natürlich.
Du darfst auch Helmut sagen.
Nehmen wir es jetzt auf. Ja. Helmut, das war mir eine Freude. Das war wirklich ein interessanter Blick mal in deinen Kopf, der nun echt schon einige Erfahrungen gesammelt hat. Ich freue mich sehr auf das Lied, das da dann noch kommt von dir und werde da jetzt aktiv mir Gedanken machen, wie wir das auf die Beine stellen.
Ja, schlag mal eins vor. Kannst du denn singen überhaupt?
Ich habe tatsächlich mal, ich weiß nicht, ob ich singen kann, auf jeden Fall habe ich in der Abi-Band, wir hatten so eine Schlager-Band, die hieß Tobi Valentino und die Capri-Kapelle. Ich war der Einzige, der kein Instrument wirklich gut beherrscht hat, deswegen habe ich mit Fellkotletten und so weiter gesungen. So Dieter Thomas Kuhn-Style war das.
Okay.
Also wenn es da ein Comeback gibt, werde ich dich natürlich am Schlagzeug nochmal.
Das wäre gut. Also ich weiß noch, zu meiner Schulzeit, wo du das sagst, wie heißt es nochmal? Dingsbums Horror Picture Show, wie heißt die
Rocky
nochmal?
Horror Picture Show?
Ja,
The Time Warp?
Ja, da habe ich mal irgendwie so ein Kostüm auch angehabt, so ein komisches, das weiß ich noch. Es war furchtbar. Das kann nur besser werden.
Es kann nur besser werden. So, nehmen wir das doch vielleicht auch mit für das Jahr, das vor uns liegt. Nee, war mir echt eine große Freude. Du hast auch die BVB-Gruppe erwähnt, die ihr da habt. Da tauchte der Name Norbi Dickel zum Beispiel auf. Den habe ich auch schon getroffen. Der hat auch echt schöne Sachen in einer Folge Lieber Fußball erzählt. Also wer da jetzt draußen zuhört und Lust hat, nochmal durch die anderen Gespräche zu hören. Da ist viel Interessantes bei, wem das hier mit Thomas Helmis, mit all diesen Personen, die hier am Tisch saßen, Spaß gemacht hat. Gönnt euch auch den einen oder anderen Talk, der schon stattgefunden hat in der Vergangenheit. Und ansonsten bleibt uns sehr gewogen, empfehlt uns weiter und gebt auch gerne die ein oder andere positive Bewertung ab, wenn ihr denn mögt. Also, vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Nobby war übrigens, oder ist ein super Koch, weißt du das? Nee, ne?
Ein super Koch?
Das wäre die nächste Geschichte. Ja.
Ah ja.
Nobby hat immer gekocht.
Sofort notiert für den zweiten Teil mit Nobby dann.
So,
also, frag ihn mal. Bis dann. Helmis, vielen Dank. Ciao.
Sehr gerne. Alles Gute.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.